Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Nadine, worüber könntest du dich denn so richtig aufregen?
Sehr gute Frage, Elias. Wenn es im Donaustadion oder in anderen Stadien arschkalt ist, wie es im Moment einfach der Fall ist, und es dann eine Niederlage gibt für den SSV Ulm.
Ja. Das fühle ich, kann ich absolut nachvollziehen. Was mich noch stört, ist, wenn es im Presseraum nur Fleisch gibt.
Als Vegetarier natürlich.
Ja. Naja, auf jeden Fall, falls ihr Nadines Rant fühlt oder euch für die kleinen Dinge des Lebens interessiert, die einem so richtig auf den Wecker gehen, kann ich euch den Podcast Auf 180 von den Volontärinnen und Volontären der Südwestpresse ans Herz legen. Ihr findet ihn überall da, wo es Podcasts gibt. Aber
Werbung Ende.
Wir wollen uns heute eigentlich nicht aufregen. Nadine, zumindest die Leistung des SSV Ulm, hat uns dazu keinen Anlass gegeben. Und es gab auch schon vor Anpfiff einen Moment, der uns richtig gefreut hat. Unser Stadtmagazin 89 hat es zu Magenta Sport geschafft. Wie kam es dazu?
Witzige Geschichte. Dieses Stadtmagazin, wo Trainer Pavel Dotschev im großen Interview war und ich würde sagen auch viel abseits vom Fußball Einblick in sein Leben gibt, habe ich einfach mal im Presseraum ausgelegt, hat der Kollege gesehen, der Moderator von Magenta Sport, und hat es in die Kamera gehalten. Und weil eben Pavel Dotschev dort sagt, Fußball ist kein Glücksspiel, hat er sich einen Würfelbecher geschnappt, einmal gewürfelt. Quasi das Ergebnis vom Spiel SSV Ulm gegen MSV Duisburg hätte rauskommen sollen. Es waren 4-4, laut
genau.
Würfeln.
Aber es ist was ganz anderes draus gekommen. Nämlich, lass uns zum Sportlichen kommen. Der SSV Ulm hat 1-0 gewonnen gegen den MSV Duisburg. Eine Sensation?
Würde ich schon sagen, ja. Weil wir erinnern uns, wie die Ausgangslage vor dem Spieltag war. MSV Duisburg, Tabellenführer, aufstiegsambitioniert. Der SSV Ulm, bekanntlich im Tabellenkeller und abstiegsbedroht. Und da würde ich schon sagen, ist das ist schon eine kleine Sensation, wenn dann die Spatzen hier die Zebras bezwingen.
Okay, eine kleine Sensation. Mit dem Zusatz klein kann man vielleicht mitgehen, aber ich sage ganz ehrlich, in der dritten Liga gibt es keine Sensation. Die Leistungsdichte ist brutal. Jeder kann jeden schlagen. Das betonen alle immer wieder. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht eine hohle Phrase in dieser Liga. Und man darf auch nicht vergessen, der MSV ist Drittliga-Aufsteiger. Du hast ihn jetzt als aufstiegsambitioniert beschrieben, aber ich sag mal so, ich würde das gar nicht mal unbedingt unterschreiben. Klar, wenn man oben drin ist, dann will man auch oben drin bleiben, aber da wird keiner heulen, wenn die es nicht schaffen. Sicherlich keine Laufkundschaft, aber wie man eben gesehen hat, auch schlagbar.
Ja, trotzdem möchte ich da nochmal einhaken, weil ich schon finde, ich hänge mich jetzt am Begriff Sensation auf, kann man drüber streiten, ob man es so nennt oder nicht. Was ich sehr, sehr beachtlich fand, war eben die Tatsache, schauen wir doch mal, gegen wen der SSV, klar, Zweitliga-Absteiger, aber wir wissen alle, wie die Saison lief, wie schlecht sie auch teilweise lief, hat bislang gegen Aue gewonnen, gegen Schweinfurt gewonnen, gegen Viktoria Köln gewonnen, vielleicht die kleine Ausnahme, und dann eben auch nochmal gegen Aue, und das waren natürlich, Alemannia Aachen vergessen, das waren natürlich alles Mannschaften, die auch unten im Tabellenkeller standen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind uns einig, in vielen Spielen boten sie auch Spitzenmannschaften Paroli, aber dass es jetzt endlich auch mal geklappt hat, gegen so eine zu bestehen, war schon eine Besonderheit am Sonntag, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, in einem Punkt sind wir uns auch absolut einig. Es war die beste Saisonleistung des SSV Ulm. Lass uns ins Spiel reingehen. Wir haben uns auf der Pressetribüne oft gefragt, was passiert hier gerade? Und ja, warum? Also wie kam es jetzt plötzlich dazu, dass der SSV Ulm ja wirklich dieses Spiel auch dominiert hat, schon in der Anfangsviertelstunde, schon in der ersten halben Stunde, wo wir ja in der Hinrunde so oft darüber gesprochen haben, dass sie da so nervös agiert haben, sehr, sehr früh schon ein Gegentor bekommen haben?
Ganz kurz, ich würde sagen, die Leistung war eine 1. Fürs Sternchen hat vielleicht noch die Tatsache gefehlt, dass das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können oder auch müssen. Aber ja, wenn wir jetzt ins Spiel reinschauen, ja, wir haben erstmal vielleicht personell, wir hatten einige Rückkehrer. Leon Dayaku kam zurück als Topscorer und weiß nicht, darf man den Begriff Flankengott verwenden? Ich glaube, in seinem Fall schon.
Ich habe ihn das gefragt, dass es ja jetzt zu seinem Markenzeichen geworden ist. Und er meint ja bloß, er freut sich immer, wenn er eine Vorlage machen kann. Aber er wollte es sich da nicht zu hochheben.
Ja, kenne ich aus gleichen Gesprächen mit ihm. Aber ich glaube, darf man schon einmal sagen, die Flanken, die er da schlägt aus dem Halbfeld, sind schon sehr, sehr gut für diese Liga. Luca Bazzoli ist nach Krankheit zurück in die Innenverteidigung gerückt.
Auch eine absolute Maschine.
Ja.
Also um Joe Reicherts Worte zu bedienen, der ja gerne mal von Maschinen spricht.
Genau.
War schon sehr, sehr stark. Ja. Aber die spannendste Veränderung gab es vielleicht im Sturm.
Mhm. Würde ich auch so sagen.
Lukas Röser hat nicht gespielt, stattdessen ist Abu El Sein dort aufgelaufen, der kein nomineller Stürmer ist.
Ja, hat Pavel Dotschew dann ja später auch erklärt, also er wollte quasi in Anführungszeichen die falsche Neun aufbieten mit Abu El Sein und dort auch einen wendigen Spieler haben, der die gegnerischen Verteidiger dann auch vor Herausforderungen stellt, eben durch das, dass er jetzt nicht der klassische Stürmer in Anführungszeichen ist.
Ja, und das hat auch funktioniert. Er ist gut in den freien Raum gestartet. Die angesprochene Flanke von Dayaku zum 1:0 hat Abu El Sein verwertet per Kopf in der 27. Spielminute. Das war der Siegtreffer.
Mhm. Und man muss sagen, davor hatten die Spatzen einfach auch schon mehrere Gelegenheiten. Unter anderem Dennis Chesser hatte, glaube ich, in der 8. Minute auch auf dem Kopf eine Flanke bekommen, auch eine Dayaku-Flanke, hätte da schon das 1:0 machen können. Später gab es dann auch nochmal strittige Szenen. Ich weiß nicht, ob wir über die nochmal sprechen. Ansonsten lass uns die jetzt kurz anquatschen. In der 14. Minute wurde eben Dennis Chesser einmal im Strafraum, wurde ihm so in die Hacken gefahren, oder ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben kann, von den Beinen geholt und Schiedsrichter hat nicht auf Elfmeter entschieden. Fand ich eine falsche Entscheidung, finde ich, hätte man geben können müssen. Und später hat man nochmal eine Situation mit Leon Dayaku.
In der 43. Spielminute, genau. Auch dort wurde der Ball meiner Meinung nach nicht gespielt. Leon Dayaku hat nach dem Spiel gesagt, er fand, es war Elfmeter. Er habe auch mit dem Mitspieler gesprochen. Auch der hat zugegeben, dass es wohl Elfmeter war. Aber er hat auch gesagt, dass er mit dem Schiedsrichter auch nochmal gesprochen hat. Und der meinte nach wie vor, nach den Videobildern zu urteilen, war es kein Elfmeter. Aber letztendlich, man spricht über solche Szenen dann, wenn das Ergebnis anders ist, als wie es dann am Ende war.
Genau, und da muss man vielleicht noch kurz sagen, Dietmar Hirsch, der Trainer vom MSV Duisburg, hat ja in seinen Nachspielinterviews quasi Szenen hervorgehoben, die aus seiner Sicht falsch entschieden wurden. Die hätten spielentscheidend sein müssen. Und da finde ich aber, sind das eigentlich zwei ganz gute Beispiele, wo man auch sehen kann, wenn man jetzt die Entscheidungen den anderen gegenüberstellt, dann hätten die Spatzen halt auch 2 Elfmeter bekommen müssen.
Ja.
So.
Da gehe ich mit und unterm Strich zählt auch diese Leistung, die das Stadion tatsächlich euphorisiert hat. Also das war schon in der 30. Spielminute so, dass da die Haupttribüne zum ersten Mal aufgestanden ist. In der 42. Minute haben sie sich nochmal erhoben von ihren Plätzen. Es gab großen Applaus zur Pause für eine echt starke Leistung. Das war schon etwas, worauf man sehr aufbauen kann. Und es war ja auch ein Sieg, der ganz besonders war, weil es war ein Ex-Club von Pavel Dotschew.
Wieder mal.
Und bisher hat er gegen einen Ex-Club nur gewonnen. Viktoria Köln 1:0, Erzgebirge Aue 3:0 und jetzt der MSV Duisburg 1:0. Und allein in dieser Aufzählung merkt man schon, die defensive Stabilität, sie ist zurück.
Mhm, auf jeden Fall. Da vielleicht noch kurz angemerkt, ich habe Pavel Dotschew nach dem Spiel nach der Pressekonferenz noch kurz angesprochen und habe gesagt, wäre doch schön, wenn jetzt Hansa Rostock kommen würde, um die Reihe fortzusetzen. Aber da dauert es ja noch eine Weile. Im April ist das Spiel erst.
Ja, 10. bis 12. April.
Noch nicht terminiert. Genau. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, defensive Stabilität muss man wirklich sagen. Also klar, wir haben die Niederlage gegen Wiesbaden, aber es war ja auch nur 0:1.
Genau, es war auch nur 0:1 und auch da war ja dann eigentlich das Problem das Chancenbuche.
Mhm.
Und das hat auch Dayaku und Dressel haben das eigentlich auch beide gesagt. Plötzlich steht die mangelnde Chancenverwertung im Vordergrund und nicht mehr die vielen Gegentore, nicht mehr diese Anfangsnervosität. Das zeigt ja schon die Entwicklung. Damals, als Pavel Dotschew übernommen hat, war ganz klar die Marschroute von Stefan Schwarz und ihm, zunächst mal müssen wir uns hinten stabilisieren, uns festigen. Und das, denke ich, hat schon geklappt. Der MSV Duisburg, der ja eigentlich eine offensiv starke Mannschaft ist, die haben Patrick Sussek, die haben Lex Tiger Lobinger, der ja ganz zahm war gestern. sorry dafür. Und das sind ja gute Stürmer.
Mhm.
Und die einzigen Möglichkeiten, die hatten, waren eigentlich Distanzschüsse. Ich erinnere da an einen abgefesselten Distanzschuss. Es gab eine Strafraumaktion, wo es dann mal einen Kopfball gab von Krüger. Ansonsten es war halt immer eine Gefahr da wegen den Standards.
Mhm.
Da kann immer was passieren.
Ja.
Aber eigentlich hat die Ulmer Hintermannschaft das echt sehr, sehr stark gemacht. Hat ja auch ein Kompliment bekommen von sowohl Stefan Schwarz als auch Pavel Dotschew.
Und wer da noch dazu zählt, auch Sechser Dennis Dresse. Sie haben ja im 4-1-4-1 gespielt.
Alleiniger Sechser, genau.
Genau, hauptsächlich ja alleine unterwegs war. Und was sich dann ja auch, ich sag jetzt mal, in unsere Bewertung niedergeschlagen hat. Wir machen ja immer die Noten nach dem Spiel. Könnt ihr unter anderem in unserer Einzelkritik lesen oder aber auch selbst abstimmen in unserem Lesertool Rank It. Findet ihr alles auf swp.de. Und da müssen wir sagen, jetzt gibt es ja immer auch verschiedene Meinungen. Wir bekommen da auch oft Feedback zu den Noten oder auch mal Kritik. Wir wollten natürlich jetzt in dem Spiel, dass sich diese sehr, sehr gute Leistung, die, du hast gesagt, die beste Leistung der Saison war, auch niederschlägt. Kann man jetzt am Ende überlegen, hätten wir vielleicht noch einen Tick besser sein müssen. Aber ich finde, im Grunde genommen, wenn man auf die ganze Mannschaft blickt, waren das schon sehr, sehr gute Bewertungen auch.
Definitiv. Auch hier waren es die besten Bewertungen im Schnitt der Saison. Und man muss auch sagen, das haben ja auch alle betont, hilft absolut nichts, wenn man jetzt nicht weiter nachlegt.
Ja.
Pavel Dotschew hatte es schon vor der Partie gesagt, für Euphorie ist gar keine Zeit. Und trotzdem steht fest, die Spartan haben jetzt mal eine Serie gestartet. Noch nie zuvor in dieser Saison haben sie 2 Pflichtspiele aufeinander folgend gewonnen, selbst mit WV-Pokal und sowas nicht. Es war der erste Heimdreier seit dem 1. Oktober, der erste Heimpunkt unter Pavel Dotschew.
Ein Fluch wurde beendet.
Der Jahnhallenfluch. Man erinnert sich schmerzhaft daran, am 1. Oktober war die Gaststätte in der Jahnhalle zum letzten Mal geöffnet. Aber alle, die ein bisschen abergläubisch waren, der Fluch ist beendet. aber es werden auch in den kommenden Wochen noch entscheidende Wochen sein, denn man braucht sich nur das Programm anzuschauen. Dieser Monat ist enorm wichtig. Erst Mannheim am Freitag, dann die unmittelbaren Konkurrenten Aachen, Saarbrücken und Regensburg. Ich sage, wenn die Ulmer am 1. März nicht über dem Strich stehen, dann war's das. Man muss jetzt die Punkte holen, weil ich habe die Mannschaften gerade aufgezählt. Das heißt, im Umkehrschluss gegen Saisonende kommen dann wieder ganz andere Kaliber. Trotzdem, ich glaube, es deutet vieles darauf hin, dass sie es schaffen können.
Der Februar wird super entscheidend, aber man muss sagen, die Leistungen, die gestern auf den Platz gebracht haben, die macht auf jeden Fall Mut, Hoffnung und auch wenn jetzt vielleicht die Mannschaft und das Trainerteam nicht in Euphorie verfallen will, du hast vorhin beschrieben, ich finde, auf den Rängen hat man das schon gemerkt und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass auch die Fans da eine gewisse Euphorie und Freude mit sich tragen und sich jetzt auch wieder auf die Spiele freuen können.
Ja, definitiv. Die Fans dürfen auch euphorisiert sein. Sie dürfen diese Zuversicht auch haben. Ich sag mal so, ich glaube, die Mannschaft hat auch schon immer an sich geglaubt, zumindest unter Pavel Dotschew. Ich glaube, da gab es eher Teile der Fans, die schon aufgegeben hatten und die jetzt vielleicht deshalb auch euphorisiert sind, weil sie merken, okay, da geht doch noch was. Aber die Mannschaft, glaube ich, die bleibt da auch auf dem Boden und die Mannschaft ist jetzt ab diesem Montag auch um einen weiteren Spieler reicher. Alexander Kavic, zurück in Ulm.
Ja, und das ist doch mal eine Nachricht, oder?
Ja, hat uns überrascht. Aber es war dann die logische Konsequenz aus der Situation bei seinem Leihclub NK Domžale in Slowenien, der ist insolvent gegangen.
Genau, und da hast du, ich erinnere mich, am Freitag haben wir da drüber gesprochen, du hast die Nachricht irgendwie gesehen, mitbekommen, hast dich dann, glaube ich, durch slowenische Nachrichten oder Medienseiten gekämpft, weiß nicht, Google-Übersetzer hilft.
Ja.
Sodass wir da schon schnell diese Nachricht eben hatten und auch die Frage gestellt haben, was passiert denn dann mit Alexander Kavic?
Ja, es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen eigentlich aufgeregt fast, weil ich hatte an NK Domžale schon Mitte Januar noch eine Presseanfrage gestellt, weil ich eben mit Kavic mal sprechen wollte.
Wie es für ihn läuft, ne?
Wie es für ihn läuft und jetzt erklärt sich es auch, warum da keine Antwort mehr kam. Aber ja, bei Kavic stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie fit er ist, weil es gab kein Mannschaftstraining bei Domžale. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er sich woanders fit gehalten hat. Mhm. Das werden wir natürlich in den nächsten Tagen rausfinden. Klar ist, Stefan Schwarz hat zu dir gesagt, er ist jetzt Teil der Mannschaft.
Ja, und das hat er auch sehr deutlich formuliert. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Ich schätze mal, den meisten wird Alexander Kavic der Name was sagen, aber war ja 2025 im Sommer sozusagen der Rekordeinkauf.
2024, zweite Liga.
Zweite Liga.
tut so weh.
Ah, stimmt. Okay, sorry, ich bin ein Jahr verrutscht. Genau, Rekordeinkauf für kolportierte 1,5 Millionen Euro, die, glaube ich, auch relativ nahe am tatsächlichen Wert oder dem Wert dann auch entsprochen haben. Ja, hat sich in Ulm nie durchsetzen können, beziehungsweise, man muss es vielleicht auch anders formulieren, ist ja ein junger Stürmer mit jetzt 22 Jahren und es wurden sehr, sehr große Erwartungen in ihn gesetzt und die konnte er nicht erfüllen. Wurde dann nach Slowenien ausgeliehen. Und jetzt hat sich dann die Frage gestellt, was passiert mit ihm? Und Stefan Schwarz war da sehr klar und hat gesagt, ja, die Rückführung von ihm soll quasi heute über die Bühne gehen. Muss dazu sagen, es ist wahrscheinlich jetzt bei einem insolventen Club auch ein bisschen schwierig herauszufinden,
was Sache ist.
Und wer kann da denn jetzt vielleicht auch Entscheidungen treffen und Unterschriften leisten und wie auch immer. Und genau, hat aber auch gemeint, Kavic soll nicht weiterverliehen werden und der Vertrag wird auch nicht aufgelöst. Das heißt, er ist ab sofort Teil der Mannschaft, kann sich da einbringen und muss dann auch schauen, dass er performt.
Ja, er hat ja unter Robert Lechleiter zu Saisonbeginn noch 3 Einsätze bekommen in der dritten Liga, 3 Kurzeinsätze. Im DFB-Pokalspiel gegen Elversberg stand er in der Startelf.
Mhm.
Und seinen ersten Pflichtspieltreffer hat er im WV-Pokal erzielt gegen Mietingen. Also er kennt einige Mitspieler, wobei da auch einige neu dazugekommen sind, seit er gegangen ist. Und Trainer ist natürlich auch alles neu. Aber ja, ich bin gespannt, wie er sich präsentieren wird. Wird der Kader jetzt damit um eine Person größer oder wird durch Abgänge die Kadergröße beibehalten oder sogar noch kleiner?
Gute Frage. Wir haben ja den Abgang von Max Scheuze nach Portugal vergangene Woche noch vermeldet und ist ja bisher der einzige Abschied. Wir haben auch schon hier im Podcast oft drüber gesprochen. Die Vereinsführung würde die Kader gerne noch ein bisschen verkleinern, weil eben viele Spieler keine Perspektive haben werden jetzt im Abstiegskampf. So richtig in Bewegung gekommen ist da noch nichts. Da muss man sagen, ist der SSV natürlich aber auch davon abhängig, inwiefern sich denn andere Vereine, und da redet man jetzt vielleicht von ein paar Drittligisten, aber wahrscheinlich eher von Regionalligisten, ja, Interesse an Spielern haben, die jetzt nicht zu Einsatzzeiten kommen.
Und da müssen die Spieler auch wollen.
Die Spieler müssen wollen, es muss irgendwie für alle Seiten funktionieren. Ich für meinen Teil würde sagen, jeder Spieler, der die Chance hat und jung ist, sollte die auch nutzen, um jetzt auf Spielzeit zu kommen.
Ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt, ob das dann vielleicht früher oder später auch negative Auswirkungen hat auf die Teamchemie. Aber das ist alles nur Spekulation. Genau, es bleibt spannend. Am Montag, wir zeichnen ja am Montagmorgen auf, ist ja der Deadline-Day. Das heißt, es kann sich noch was tun. Und was sich da getan hat, das erfahrt ihr dann natürlich bei sbp.de und auch nächste Woche dann im Podcast Spatzenfunk.
Da sprechen wir dann auch über das Spiel gegen Waldhof Mannheim jetzt am Freitagabend, 19 Uhr. In Mannheim.
Ja, wenn SSV gerade so gut ist gegen Ex-Clubs, Marcel Segert hat ja mal bei Mannheim gespielt, André Becker, also setzt mir die Serie fort.
Gibt einige Verbindungen, mal sehen, was wird.
Bis dann.
Bis dahin.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.